Grünes Glück hinter dichten Büschen und hohen Sichtschutzfolien. Von außen gleicht die Kleingartenanlage im Stuttgarter Norden einem abgeschotteten Sperrgebiet. Während seiner Zeit als Redakteur für ein Stuttgarter Stadtmagazin hat Frank Rutkowski vor einigen Jahren eine Reportage über verschiedene Traditionsvereine gemacht. Von den Kleintierzüchtern über den Liederkranz bis eben hin zu den Kleingärtnern. Er war überrascht, erzählt er, als wir an den Schrebergärten entlang gehen.
Laut der Aussage des damaligen Vorsitzenden ist es so, dass die Alten erstmal nicht wollen, dass junge Familien dazukommen, dass die wirklich ausgegrenzt werden, kriegen keinen Platz, andere Gärten verwahrlosen. Dann gab es Konflikte im Vereinsheim, wird geraucht und getrunken, sehr viel. Es gibt Gewalt auf Festen oder gab, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, das war 2018. Das war schon ziemlich heftig alles.
Der perfekte Stoff für einen Roman. Doch Frank Rutkowski hat der Versuchung widerstanden, einen der beliebten Schrebergarten-Krimis abzuliefern. Schon sein letztes Buch Fake, das ihm ein Literaturstipendium des Landes Baden-Württemberg eingebracht hat, zeigt, dass sein Interesse tiefer geht. Mit analytischem Blick auf die Dramen des Lebens, das der Männer insbesondere, zeichnet er eine komplexe Geschichte, in der sich die Figuren in ihren Ansprüchen verheddern und auf der Strecke bleiben. Malte zum Beispiel, die Hauptfigur dieses Romans, Anfang 40, freischaffender Journalist, Familienvater.
Er leidet unter Burnout, unter Depressionen. Seine Frau wirft ihn das immer wieder vor, muntert ihn, sich helfen zu lassen. Und er erkennt das nicht an. Er ist so geprägt von seinem Vater, keine Schwäche zeigen. So ein Ding von toxischer Männlichkeit eigentlich, die sich über die Generationen hinweg durchzieht, auch bis zu seinem Sohn Jonas eigentlich. Männer, die sich zurückziehen, wenn sie Probleme haben, anstatt sich zu öffnen.
Ganz gelegentlich lässt sich ein Blick durch weniger dichte Büsche auf einzelne Parzellen der Stuttgarter Kleingartenanlage erhaschen. Das Dach einer älteren Gartenlaube ist zu erkennen. Hier könnte sich Malte verkrochen haben. Sehen wir ihn doch zu Beginn des Romans zwischen Spinnenweben und ausgeblichenen VfB-Stuttgart-Wimpeln hocken, versteckt vor den Widrigkeiten des Alltags, die ihm über den Kopf wachsen. Sein Job, die Kinder, vor allem die angespannte Beziehung zu seinem rebellierenden Sohn, seine eigene Neigung zu Wutausbrüchen. Und jetzt steht nach 2 Jahren Sendepause auf einmal sein Vater vor der Tür. Die Situation eskaliert. Papa rastet wieder einmal aus, kommentiert Sohn Jonas, für gewöhnlich solche Situationen, in denen Malte die Beherrschung verliert. Und dabei wollte er doch gerade alles anders, alles besser machen als sein eigener Vater, als dieser jähzornige, verbitterte Mann, der Ehe und Kind für seine Parzelle im Kleingartenverein eingetauscht hat.
Jeder will es besser machen als die eigenen Eltern. Und ab einem gewissen Alter merkt man, dass man mehr von ihnen trägt, dass man tiefer geprägt ist von ihnen, als man sich das vielleicht auch gewünscht hat. Das Interessante ist, dass man halt immer glaubt, man sei besser als die vorherige Generation. Und dann merkt man im gewissen Alter diese Widersprüche. Diese alten Prägungen, die sitzen so tief, dass man sie nicht immer überwinden kann. Und das setzt sich so von einer Generation in die nächste fort. Und darum ging es mir ein bisschen, um das Erkennen von diesen Prägungen, aber auch das Überwinden, also einen Kreislauf vielleicht auch durchbrechen.
Als hätte jemand Frank Rutkowskis Gedankengang gehört, steht da plötzlich ein großes blaues Plakat auf unserem Weg durch den Stuttgarter Norden. Ein verkürztes Zitat der Publizistin Hannah Arendt prangt darauf: Niemand hat das Recht zu gehorchen. In diesem Sinne lässt der Autor die Generationen, Werte und Haltungen aufeinanderprallen. Der 14-jährige Jonas schimpft seinen Vater einen Heuchler, weil dieser einen Werbetext für ein äußerst fragwürdiges Unternehmen verfasst hat. Im Kleingarten macht eine couragierte Frau Front gegen Saufgelage und verbotene Pestizide, gegen die Platzhirsche im Verein, die für die Gutmenschen nebenan nur Verachtung empfinden. Dieses Nebenan darf man wörtlich nehmen, denn nahe der Stuttgarter Kleingartenanlage stoßen wir bei unserem Rundgang auf eine ganz andere Welt.
Das Interessante fand ich, dass 50 Meter weiter dieser Stadtacker anfängt, ein preisgekröntes Urban Gardening-Projekt, wo dann Kita-Kinder mit Geflüchteten, mit Rentnern zusammen gärtnern. Das ist offen, gibt keine abgesteckten Beete, keine einzelnen Lauben. Und das ist so der komplette Gegenentwurf eigentlich zu dem, was hier passiert. Und das liegt direkt hintereinander.
Uns verbindet die Lust auf Erde, Pflanzen und schmutzige Hände, bekennt die Stadtacker-Community im Norden von Stuttgart. Diversität und Gemeinschaft gehören hier zum Konzept. Hinter Regenwasserbehältern und Meerschweinchenzwinger erhebt sich die Container-City mit Ateliers und Proberäumen des Kunstvereins Wagenhalle. Kein Wunder, dass diese Nachbarschaft der Romanfigur Heinz, dem in die Jahre gekommenen Mannsbild des Kleingartenvereins, ein Dorn im Auge ist. Ein Unsympath ist er schlechthin, durchtrieben, machtbewusst, zugleich ein Mensch mit überraschender Vergangenheit.
Auch er ist eine ambivalente Figur und ich finde, das ist überhaupt das Problem heutzutage in unserer Gesellschaft, dass es den Menschen unheimlich schwerfällt, Ambivalenzen auszuhalten. Dass es nicht gut und böse gibt, einfach und richtig und falsch, sondern dass die Dinge halt Grauzonen haben. Und dieser Heinz ist ähnlich. Auch er hat eine Geschichte, die von Schmerz geprägt ist.
Auf unserem gemeinsamen Weg kommen wir noch einmal an dem Plakat mit dem Hannah-Arendt-Zitat vorbei. Eine graue Betonmauer schließt sich an, dahinter braun verrostete Gleise, ein Ort des Schreckens. Von hier wurden jüdische Familien aus dem ganzen Südwesten ab 1941 in Elend und Tod transportiert. So viel Tragödie, so viel Drama auf allerengstem Raum, was man in einem Roman für überkonstruiert halten würde, ist hier Realität. Damit nicht genug, der Stuttgarter Norden befindet sich im Wandel. Die alten Kneipen werden auf absehbare Zeit den hippen Cafés weichen. Am Ende unseres Rundgangs stehen wir an der Stadtbahnhaltestelle Mitternachtstraße, die eigentlich an den ersten württembergischen Ministerpräsidenten Hermann von Mitternacht erinnert, aber bei Frank Rutkowski viel mehr Assoziationen auslöst.
Mitternacht evoziert ja auch wie Mitternacht, dunkelste Stunde einerseits. Zugleich hat man auch diese Konnotation von die Mitternacht als Ende des alten Tages und Anbruch des neuen Tages. Und dieser Malte steht ja genau dazwischen. Er ist ja nicht die Generation seines Vaters, nicht die seines Sohnes, sondern er ist so zerrissen zwischen diesen Polen. Und er steht so genau in dieser Kante. Und das fand ich so als Bild ganz schön.
Mitternachtstraße ist ein beeindruckender Roman. Sehr dicht, klug gemacht, manchmal zu durchdacht, sodass das Sinnliche, das Absichtslose punktuell auf der Strecke bleibt. Als intellektueller Autor lotet Frank Rutkowski erbarmungslos die Untiefen seiner Figuren aus. Für die Männer in dieser Geschichte gibt es kein Entkommen.